Als Kind las ich gern die deutschen Heldensagen. Dietrich von Bern, Wieland der Schmied und natürlich auch Siegfried. Das waren die Supermänner der Vergangenheit. Als Kind fand ich das okay. Später merkte ich, dass die meisten Leute wenig Heldenhaftes an sich haben. Seitdem las ich lieber was von richtigen Menschen. Das war einer der Gründe, warum mich als Jugendlicher die Bibel so zu faszinieren begann. Hier ging es um Biografien von glaubwürdigen Menschen mit Stärken und auch Schwächen. Eben ganz anders als im Märchenbuch. Was wir in diesen Tagen in der Bibellese hören, eignet sich wahrlich nicht für ein Heldenepos. Der berühmteste König in der Geschichte Israels wird einer fürchterlichen Tat überführt. Die eine Sünde mit seiner Nachbarin will er vertuschen und macht sie durch Mord nur noch schlimmer. Ich habe große Achtung vor den Autoren der Bibel und denen, die später die Schriften zu einem Ganzen zusammenstellten. Niemand schwärzte diese Passagen oder verbrannte sie im Feuer. In der offiziellen Geschichtsschreibung werden die dunklen Seiten des großen Gottesmannes nicht verschwiegen. Wo gibt es sonst sowas? Es ist eine Geschichte von Treue und Untreue. David bricht die Treue einem seiner Soldaten. Einem, der für ihn kämpft, während er sich mit dessen Frau in den Laken regelt. Bathseba wird ihrem Mann Uria untreu, dem sie mal was ganz anderes geschworen hatte. Beide, David und Bathseba, werden Gott und seinen guten Ordnungen untreu. Was Treue eigentlich heißt, demonstriert einzig der einfache Soldat. Aus Loyalität zu seinem König, zu seinem Vorgesetzten Joab und zu seinen anderen Kameraden verzichtet Uria auf die Vergünstigung, während des Heimaturlaubs bei seiner Frau zu schlafen. Ob er etwas ahnte, bleibt ungewiss. Ganz gewiss hingegen ist, dass Gott die Tat Davids zutiefst missbilligte. Mit dieser Feststellung endete der Abschnitt von gestern. Nun ist einige Zeit vergangen, mindestens das Trauerjahr. Die Frau des anderen ist nun Davids Frau. Der gemeinsame Sohn wurde geboren. Gras ist über die Sache gewachsen, so meint man. Nun aber bekommt der Prophet Nathan einen nicht einfachen Auftrag von Gott. Wir wissen, wie das ist, wenn wir mit jemandem über ein Fehlverhalten sprechen müssen. Es fällt schwer. Hier nun handelt es sich gar um den König. Kann Nathan ihm seine Sünde auf den Kopf zusagen? Er verpackt seine Kritik in einer Geschichte. Der Reiche, der viele Tiere hat, der Arme, der nur ein Schaf besitzt. Der Reiche nimmt dem Armen noch das Einzige. Eine Story, die natürlich zu Herzen geht, auch David. Er spricht voller Zorn ein Todesurteil über den Täter, das aber zum Urteil über ihn selbst wird. Denn nun kann Nathan auf den König zeigen, du bist der Mann. David ist zutiefst erschrocken. Es war doch nur ein Fall von vielen, die vor ihn gebracht werden. Nur Theorie. Aber nein, plötzlich sieht sich dieser oberste Richter des Staates auf den Platz des Verurteilten gestellt. Was später einmal der Hahnenschrei für Petrus werden wird, das sind für David diese Worte, du bist der Mann, überführt. David ist still geworden. Laut aufgeregt hatte er sich nur so lange, wie es vermeintlich um einen anderen Mann ging. Mir stellt sich die Frage, bin ich nicht auch schnell im Urteil, mit unbestechlichem Blick, solange es um andere geht? Regen wir uns in der Gemeinde nicht auch besonders auf über Missstände, solange sie woanders zu finden sind? Schweißt uns das vielleicht sogar zusammen, wenn wir gemeinsam mit dem Finger auf andere zeigen können? Und wie schnell macht sich einer unbeliebt aus den eigenen Reihen, der sagt, du bist der Mann? Was wir brauchen, ist Einsicht. David windet sich nicht mehr raus. Er bekennt und bereut. Das einzig Richtige. Wer bekennt, wird frei. Wer bekennt und bereut, dem kann vergeben werden. Gott hebt sofort das Todesurteil gegen den Täter auf. So schnell kann es gehen für den, der vor Gott alles offenlegt. So schnell, weil Gott ja in seinem Wesen nichts lieber will als vergeben. Nichts bereitet ihm solche Freude wie einer, der umkehrt. So sagte es Jesus. Nun kommt natürlich der Einwand, warum dann doch die Strafe? Warum muss der Sohn sterben? Wir können das schlecht akzeptieren. Vielleicht, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der vielfach verdrängt wird, dass all unser heutiges Tun auch Folgen hat. In der globalen Politik, beispielsweise was die Umwelt betrifft, ebenso wie im persönlichen Leben. Wer ist noch bereit, für sein Handeln die Konsequenzen zu tragen? David wurde überführt. Er bekannte und bereute. Lesen Sie dazu heute bitte ergänzend sein Bußgebet, den Psalm 51. Ihm wurde vergeben. Was bleibt, ist aber die Sühne. Weil böses Handeln immer auch Folgen hat, die nicht einfach mit einem Schwamm drüber aus der Welt geschafft sind. In diesem Fall ist es der neugeborene Sohn, der zwar selbst nichts dafür kann, der aber die unmittelbare Folge des Fehltritts darstellt. Gott macht hier deutlich, die Frucht der Sünde geht nicht auf. So wie man früher sagte, Unrecht gut gedeiht nicht. Solche Art Sprichworte sind heute kaum noch bekannt, sondern werden ersetzt durch sowas wie, der Ehrliche ist der Dumme. An der tiefen Wahrheit dieser alten Erkenntnis ändert das aber nichts. Sühne muss sein. Gott lässt nicht alles durchgehen. Die Erkenntnis ist unbequem. Der Unterschied zwischen David und uns ist aber der, für uns wurde schon gesühnt. Musste David noch seinen Sohn opfern, so gab Gott später seinen eigenen Sohn her. Für die Taten, mit denen wir schuldig werden. Das ließ sich Gott viel kosten, aus Liebe zu uns. Niemand, der dieses Opfer in Anspruch nimmt, muss jetzt noch allein alle Konsequenzen tragen. Der Mann am Kreuz, der Mann von Golgatha, geht mit.